Eine recht markante Aussage von Jesus sollten wir als Christen unbedingt kennen. Und zwar Matthäus 28, 18. Und Jesus trat zu den Jüngern und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Also Jesus hat eine Aussage gemacht, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auch auf der Erde. Das ist wichtig, nicht bloß im Himmel, in der geistlichen Welt, sondern auch auf der irdischen Ebene. Unser himmlischer Vater hat Jesus alle Macht übertragen. Das heißt, er hat alles in seine Hand gegeben. Er hat ihm den Thron gegeben. Ein Thron bedeutet nämlich Macht oder Machtposition. Wer auf dem Thron sitzt, wie ein König, der hat das Sagen. Also Jesus hat sozusagen den Königsthron über Himmel und Erde in Besitz genommen. Johannes 3,35 bestätigt es. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben, sagt er hier. Der Vater hat alles, alle Macht in die Hand von Jesus gelegt. Also er hat Vertrauen in seinen Sohn gezeigt. Und er hat gewusst, dem kann ich es anvertrauen, der ist okay. Also wie gesagt, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Auf der irdischen, natürlichen Ebene hat Jesus alle Macht. Für uns natürlich sehr wichtig, weil wir ja teilweise noch auf der irdischen Ebene uns befinden. Die Menschen, die Jesus da reden hörten, als er angefangen hat zu predigen, die haben das sofort gemerkt. Das ist ein ganz anderer, das macht einen Unterschied zu unseren Schriftgelehrten. Ja, da heißt es in Matthäus 7, 28 und 29, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hat, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also die Volksmengen haben sofort gemerkt, hey, das ist was anderes. Der redet nicht bloß, ist nicht ein guter Redner oder ein Wissender, da ist mehr dahinter. Er hat eine Lehre gebracht und hat gemerkt, ey, da ist Vollmacht dahinter. Das ist was Besonderes. Und einer mit Vollmacht, das ist halt einer, der was, ja, was tun kann, was die anderen vielleicht nicht tun können. Und das macht einen Unterschied. Weil Jesus hat auch gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Seine Worte waren nicht bloß Buchstaben, sondern es waren Worte mit Geist erfüllt. Und sie waren lebendige Worte und sie haben die Herzen der Menschen erreicht. Das Geplappere der Schriftgelehrten, das hat vielleicht noch einen Verstand erreicht und hat ihnen Wissen vermittelt und vielleicht sogar unterschwellig einen Ärger, weil sie das Gebot noch halten müssen und das müssen wir noch. Und wenn man das in die Chosen-Filme so mitkriegt, wie die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Leute da mit ihrem Gesetz gegängelt haben, kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Und Jesus ist immer noch derselbe. Er sagt in Hebräer 13, 8, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, wir sind ja heute in dem Bereich der Ewigkeit, oder? Weil heute hat er es ja gesagt, vor 2000 Jahren, der Hebräerbriefschreiber. Also er hat sich noch nicht geändert. Und er macht immer noch den Unterschied und er ist immer noch der Jesus, dem der Vater alle Macht gegeben hat im Himmel und auf der Erde. Der Jesus sitzt immer noch auf dem Thron, wo alle Macht ausgeht. Die Schrift sagt immer, er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Also über die Herren dieser Welt ist er der Oberherr, über die Könige ist er der Oberkönig. Er ist einfach auf höchstem Thron, da gibt es keinen Höheren mehr. Und Jesus rettet auch heute noch Menschen und erlöst sie, befreit sie, er heilt und er segnet auch heute noch die, die sich im Glauben ihm zuwenden. Weil Jesus ist halt einfach alles möglich. Die Frage, die ihn einer gestellt hat, wenn du das kannst, die erübrigt sich eigentlich, wenn man das weiß. Also bei Jesus braucht man eigentlich nicht fragen, wenn du das kannst. Ja, das hat Markus 9, 23 einer gesagt. Und dann hat Jesus gesagt, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Na logisch. Und Jesus war halt einfach ein Glaubender. Er hat den vollen Glauben gehabt und darum war ihm einfach auch alles möglich. Diese Frage, wenn du das kannst, dann heil den und den. Ist für uns jetzt, da wir das ja lesen können, was da steht, eigentlich überflüssig. Damals für den Mann war es vielleicht noch legitim, weil er wusste ja nicht, was er alles kann. Aber er wusste, dass er was kann. Und in Markus 10, 27 sagt uns die Schrift auch, bei Menschen ist vieles unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Das müssen wir wissen, dass bei Gott kein Unmöglich gibt. Und dass Gott, Jesus, alle Macht übertragen hat, alle Vollmacht und alle Möglichkeiten, das muss uns ja eigentlich eh klar sein. Aber es ist wichtig, wenn wir beten. Es ist wichtig für jemanden, der betet, der muss wissen, dass der, den er um etwas bittet, auch fähig ist und gewillt ist, dieses Gebet zu erhören und es zu tun. Ja, du musst wissen, Jesus vermag alles zu tun. In einem Nu, in einem Moment vermag er das zu tun. Er kann es in einer Zeitspanne tun, er kann es aber auch schlagartig tun. Wichtig ist, dass er es tun kann. Und da fast noch wichtiger ist zu wissen, dass er es auch tun will. Weil sonst der Glaube eben auf wackeligen Beinen steht. Jetzt habe ich hier noch zwei Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, den Vers 13 und 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Klipp und klare Aussage von Jesus. Denkt dran, letztes Mal haben wir gehört, wenn wir in seinem Namen den Vater was bitten, wird er es tun. Ist auch okay und ist auch sehr richtig. Und jetzt hier sagt er, wenn wir in seinem Namen ihn etwas bitten, wird er das tun. Also sehen wir wieder, unterm Strich dürfen wir uns entscheiden, welche Schriftstelle wir zugrunde legen für unser Bitten. Und ob wir jetzt Jesus bitten oder ob wir unseren himmlischen Papa bitten, in dem Namen des Herrn Jesus, ist eigentlich zweitrangig, weil er tut's und der Vater tut's auch, wenn wir im Glauben kommen und etwas bitten. Er hat es gesagt, wenn ihr oder was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Also die Ehre kriegt unser himmlischer Papa. Wenn Jesus was tut, kriegt immer noch unser Vater im Himmel die Ehre. Und denk auch, Jesus bekommt die Ehre, oder zumindest sein Name. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das sind wieder zwei so Verse, über die man nachdenken sollte, über die man meditieren sollte, die man tief ins Herz aufnehmen sollte, damit es auch festsitzt und Frucht bringt, weil ich kann es hundertprozentig behaupten, wenn du anfängst, aufgrund dieses Wortes zu beten, wird dir der Teufel Gedanken einflüstern, eingeben, hineinschießen, die dem widersprechen. Zweifel und Lügen und alles Mögliche, um dich vom Glauben wieder abzubringen, weil er genau weiß, wenn du das im Glauben so durchziehst, auf der Grundlage dieses Wortes, dann wird es auch so geschehen. Und das Einzige, was das Hindernis ist, ist dann unser Zweifel, unser Unglaube. Und das weiß der Teufel ganz genau. Und wir müssen es auch wissen, damit wir, wenn solche Gedanken des Zweifels kommen, wissen, dass wir richtig darauf reagieren sollen. Am besten mit dem, was die Schrift sagt, was hier Johannes 14 sagt, und das auch dagegen sagen, im Glauben, also nicht in der Angst, oh, jetzt muss ich noch was sagen, weil sonst wird es mir gestohlen, sondern einfach klipp und klar, es steht geschrieben, was ich den Herrn Jesus bitten werde, in seinem Namen wird er mir geben, Punkt. Damit du die Wahrheit hochhältst, dass die Wahrheit des Wortes die Oberhand behält, dann wird der Zweifel nicht Raum bekommen. Und schon gar nicht den Zweifel dann aussprechen. Wenn du dem Zweifel dann auch noch das Wort verleihst in deinem Mund, dann gibst du ihm erst richtig Raum und das ist nicht gut. Also darum ist es immer richtig, die Wahrheit des Wortes zu kennen und zu bekennen, klar und deutlich aussprechen, somit das Schwert des Geistes zücken und den Feind in die Flucht schlagen. Jesus ist der Herr, das Haupt über alles und die Schrift sagt uns, die ganze Fülle Gottes, also alles, was Gott ausmacht, wohnt in Jesus. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Er ist der Chef über alle Engel Gottes und er hat auch die volle Autorität über alle satanischen Mächte und Gewalten. Alles ist diesem Jesus unterstellt, weil der Vater hat ihm alle Macht gegeben. Alles ist seiner Herrschaft untergetan. Er, Jesus, ist sozusagen der Höchste im ganzen Universum. Ja, in ihm ist die Fülle Gottes. Er ist nicht irgendwo Nummer abgestuft gegenüber Gott. Die ganze Fülle Gottes ist in ihm. Sagt uns deutlich Kolosser 2, 9 und 10. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt ihrer Gewalt und ihrer Macht. Sehr, sehr deutliche Aussage von Paulus und die müssen wir kennen. Die Fülle der Gottheit ist in Jesus leibhaftig, ist Mensch geworden, Gott wurde Mensch und dann sagt er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Also das Haupt, der Boss, der Chef, der Oberste ist er, über jede Gewalt und jede Macht. Egal, wer es ist oder was es ist, er ist der Boss. Und wenn du meinst, das sind da Mächte und Gewalten der Finsternis, die sind recht stark und die können uns vielleicht schlagen und uns vernichten, dann musst du wissen, Jesus ist noch viel, viel stärker und größer und höher gestellt als der Höchste der Finsternis, der Satan selbst. Alles ist unter seine Füße getan. Alles ist ihm unterstellt. Da gibt es nicht irgendwas, was ihm nicht unterstellt ist. Und der Paulus hat uns hier etwas eingefügt in diesen Vers 10. Er sagt, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Da sehen wir wieder, welche Position wir in ihm haben. Ja, in ihm wohnt die Fülle Gottes und wir, weil wir in Jesus sind, weil wir glauben, weil wir mit ihm verbunden sind, sind zu dieser Fülle gebracht. Das müssen wir erst einmal verarbeiten, zu welcher Fülle wir gebracht sind und was uns gehört als Kinder Gottes, als Christen, als wiedergeborene Gläubigen. Wir sind zur Fülle Gottes hingebracht. Das steht uns zur Verfügung, sagt dort unterm Strich der Paulus. Wir haben Anteil an dieser Macht, an dieser Herrschaft, die der Vater Jesus gegeben hat. Und das müssen die Christen wissen, weil sonst werden sie nie stark. Ja, sonst bleiben sie immer so diese, wie sage ich immer, ein Wurm auf Stelzen unterm Teppich. So diese Mentalität. Ich bin nichts, ich kann nichts. Wenn der Herr nichts tut, bin ich verloren, so ungefähr. Und das ist nicht gut. Solche Christen kennen nicht ihre Position in Christus. Sie wissen nicht, dass sie zur Fülle Gottes gebracht sind. Und sie sehen sich deshalb einfach so schwach an. Ja, und viele sehen sich sogar noch als Sünder an. Das ist natürlich ganz übel. Es sind alles Lügen, die der Satan und die Religion Menschen eingeimpft haben. Und deshalb sind die Christen schwach, weil sie Lügen glauben, weil sie gebunden sind durch solche Lügen. Jesus sagte, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn du frei werden willst, musst du dich intensiv mit der Wahrheit beschäftigen, weil sonst wird das mit dem Freiwerden nichts. Und Epheser 6,10 sagt der Paulus, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also Aufforderung an die Epheser, eine Aufforderung an die Christenheit überhaupt. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, nicht in deiner eigenen Stärke, weil da sind wir gleich mal am Ende angelangt. Wir aus uns heraus, wir tun uns ziemlich schwer, dem Teufel zu widerstehen oder irgendwelchen anderen Kräften und Mächten und was er so keucht und fleucht. Aber wenn wir stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke, aus seiner Position, aus seiner Fülle, mit ihm auf dem Thron zu Rechten des Vaters, von dieser Position aus, dann haben wir auch Autorität. Wir haben praktisch in seinem Namen diese Autorität, die der Vater Jesus gegeben hat. Weil Jesus ist unser Chef, Jesus ist der Herr. Ja, wir nennen unseren Jesus Herr. Aber wir sollen unseren Jesus nicht bloß Herr nennen, er soll auch unser Herr sein und sein dürfen. Ja, der Chef, der Boss, das Haupt, sagt ja die Schrift, er ist das Haupt des Leibes, Kolosser 1,18. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Ja, die Gemeinschaft, die Gläubigen, sind der Leib und er ist der Kopf, das Haupt. Der Kopf der ganzen Sache, ja. Er ist der Anfang, steht hier weiter, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Er ist einfach der Erste. Er ist vorne dran. In allem ist Jesus der Erste. Aber das heißt nicht, dass wir die Letzten sind. Ja, die letzten Heuler. Das wäre verkehrt. Wir Christen sind mit ihm vorn dran. Die letzten Heuler, das sind die Verlorenen und die ganz hinten, das sind eigentlich die Mächte der Finsternis, weil die können nicht einmal mehr gerettet werden. Menschen, die nicht gerettet sind, die können immer noch gerettet werden. Aber dämonische Mächte, Sie werden einfach nicht gerettet. Für sie ist das Gericht schon ausgesprochen und das Gericht wird auch vollzogen über sie. Und das ist natürlich nicht schön, darum wehren die sich ja so, dass das ja nicht passiert. Jetzt wollen wir den Leib Christi da einfach noch ein bisschen gängeln und ein bisschen aufhalten. Aber sie werden es nicht aufhalten können, weil das Haupt den Ton angibt. Und das ist Jesus. In 1. Korinther 12, 27 sagt der Paulus, ihr aber seid Christi Leib und einzelgenommen Glieder. Also wir sind sein Leib und jeder Einzelne ist irgendein Teil. Ein Teil, also nicht meinen, ja, du bist der Arm und du bist der linke Arm und du bist der Fuß. Ach, jetzt haben wir schon 20 Teile, was tun wir dann die ganzen anderen Christen noch hin? Ja, das wäre natürlich jetzt wieder irgendwie, also Bildersprachen, Glauberei. Einfach, er ist das Haupt und wir sind sein Leib, alle zusammen und basta. Und diese Rollenverteilung, die müssen wir kennen, dass Jesus das Haupt ist und wir der Leib. Ja, dass wir diese verschiedenen Teile des Leibes sind, die sich gegenseitig ergänzen, das müssen wir auch unbedingt wissen, weil nicht alle sind alles. Der eine ist mehr das, der andere ist mehr jenes, aber sie ergänzen sich. Ja, genauso wie wenn du irgendeine Arbeit verrichtest mit deiner rechten Hand und dann brauchst du die linke dazu, die dir Werkzeug hält oder das Werkstück hält, dass die rechte dann arbeiten kann oder umgekehrt oder du brauchst deine Füße, um mal schnell was zu holen. So arbeiten die Teile zusammen und so sollen auch die Christen untereinander zusammenarbeiten, damit das Werk des Christus, das Werk des Hauptes, des Bosses auch dann gemacht wird. Wenn natürlich die Christen sich untereinander die Scherle einschlagen oder auf die Füße treten, dann funktioniert das, die Arbeit nicht gut, oder? Dann wäre es schon wichtig, dass die Christen zusammenarbeiten, aber eben auf der Basis der Wahrheit, weil mit Leuten, die von den Lügen des Satans und der Religion geblendet sind, da wird es schwierig mit zusammenarbeiten, weil die ganz andere Vorstellung haben, eine ganz andere Sichtweise der Dinge und dann nicht vom Heiligen Geist geleitet sind, sondern von irgendwelchen religiösen Geistern. Da muss man dann einfach wieder mal sagen, ja, dann müssen wir da mit der Zusammenarbeit einfach ein bisschen aussetzen, bis derjenige dann auch diese Wahrheiten des Geistes erkannt hat. Aber dieses Zusammenspiel von Haupt und Leib, den Gliedern, das muss funktionieren. Dann kann nämlich das Haupt erst seine Macht richtig ausüben. Also wir brauchen Jesus, um gerettet zu werden, aber Jesus braucht auch uns. Ja, ein Haupt braucht seinen Leib, oder? Das ist ja schon im Natürlichen so. Ja, der kann nicht dein Kopf alleine durch die Gegend springen. Er braucht einen Körper, um seine Gedanken, seine Pläne auszuüben. Und genauso ist es hier mit Jesus und seinem Leib. Und dieses Zusammenspiel, das muss man kennen, das muss man wissen, wie das abläuft. Und da herrscht halt oft Verwirrung in der Christenheit. Die einen meinen, alles tut jetzt Jesus oder der Vater oder der Heilige Geist, wir brauchen gar nichts tun. Diese Meinung haben manche, wir brauchen nichts tun und wir können auch nichts tun, weil sie haben gelesen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wir können nichts tun. Grundverkehrt. Ja. Die anderen meinen, alles müssen wir tun. Ja, jetzt müssen wir uns den Glauben so aus den Rippen quetschen und der Herr schaut zu, ob wir ja alles richtig machen und wenn wir es nicht richtig machen, dann kriegen wir einen Anschiss oder so. Auch nicht, auch falsch. Aber das Zusammenspiel von Haupt und Leib, wenn funktioniert, ja, das Haupt schafft an und der Leib führt aus. Und dann ist auch die Vollmacht dahinter. Ja, wir, die Glaubenden, wir sind die, die er braucht, um zu bitten, weil ohne Glauben funktioniert es nicht. Wenn es ohne Glauben funktionieren würde, dann müsste Jesus oder unseren himmlischen Papa die Schuld geben für alles Übel, was so in der Welt passiert, weil er nichts tut. Aber wenn wir bitten im Glauben, damit er was tut durch seinen Geist, dann funktioniert es. Oder dass wir seinen Namen benutzen und in die Situation hineinsprechen und befehlen, dass das und das geschehen soll. Ja, so wie der Petrus gesagt hat zum Aeneas, steh auf, komm, auf geht's. Ich habe die Stelle eh da noch, ich lese dann noch vor. Also das muss zusammen funktionieren. unser Glaube und seine Herrschaft. Und der Heilige Geist bestätigt dann seine Herrschaft, seine Vollmacht. Da gibt es dann nichts, das, wo man sagen könnte, ja, das kann er jetzt nicht tun. Weil der Heilige Geist ist genauso bevollmächtigt wie Jesus, weil es der Geist Christi ist. Und der Heilige Geist vermag alles zu tun. Man muss bedenken, er hat die ganze Schöpfung geschaffen. Ja, wie heißt der Heilige Geist, schwebte über den Wassern bei der Schöpfung. Er hat das alles koordiniert, er hat das alles in die richtige Reihe gebracht, diese herrliche Schöpfung. Wenn wir unsere Erde anschauen, wie das alles ist, die ganze Natur bloß einmal. Und dann suchen die Wissenschaftler das ganze Weltall ab, ob sie noch vielleicht irgendwo sowas finden wie die Erde. Und dann sind sie schon froh, wenn sie jemanden finden, wo es Wasser gibt oder wo es vielleicht die Temperaturverhältnisse so ähnlich sind wie bei uns oder Atmosphäre. Aber so einen Planeten mit so einer wunderbaren Schöpfungsnatur haben sie noch nicht gefunden, auch wenn sie Millionen Jahre oder Lichtjahre weit suchen und schauen. Wir sind mit auf dieser Erde einzigartig. Auch wenn sie uns immer erzählen wollen von den Außerirdischen, die uns schon lange gefunden haben. Na, ich weiß nicht. Ob das richtig ist oder ob das irgendwie einfach ein Blabla ist, dass sie ihre Berechtigung haben. Ich lasse mal einfach so stehen. Bei uns ist der außerirdische Jesus, weil der die außerirdischen Dinge tun kann, die übernatürlichen Dinge, durch seinen Geist mit uns zusammengearbeitet. Und das funktioniert. Wir aus uns, ohne den Herrn oder ohne den Heiligen Geist, wir können halt einfach keine Wunder wirken. Das geht nicht. Ja, aber wenn wir unseren Glauben einsetzen an sein Wort und mit ihm zusammenarbeiten, Leib und Haupt, dann sind wir mit beteiligt an all diesen Dingen. Dann ist er beteiligt und wir sind beteiligt. Dann sind wir nicht mehr die Nobodies der Welt, ja, sondern wir sind nämlich Gottes bevollmächtigte Söhne und Töchter. Und das muss offenbar werden. Die Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, heißt es in der Schrift. Die ganze Schöpfung, die seufzt unter der Last, die auf ihnen liegt. Also wir sind nicht die Nobodies. Wir müssen wissen, wer wir sind und wer Jesus ist. Und wir müssen diese Zusammenarbeit erkennen. Weil dann funktioniert es nämlich. Vielleicht habt ihr ja den Vers schon mal gelesen oder gehört, was Jesus sagte. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Johannes 14, 12. Also wer an Jesus glaubt, wer an die Vollmacht seines Namens glaubt und diese Vollmacht auch einsetzt, der wird auch diese Werke tun, die er tat. Ja, und ja, sogar noch größere. Aber ich sage einmal, jetzt tun wir erst einmal die, die er getan hat, dann sind wir eh schon ziemlich weit, oder? Wenn wir da hinkommen. Und dann dürfen von mir aus auch noch die größeren Werke kommen. Habe ich da nichts dagegen. Aber wir müssen erkennen, die Vollmacht, die in seinem Namen ist, und diesen Namen einsetzen. Ja, man tut es schon so, naja, probieren wir es mal, nenne ich heute den Namen Jesus im Gebet, aber das ist noch nicht so der durchschlagende Glaube. Dieses Glauben, ohne sich zwingen zu müssen zu glauben, sondern einfach von innen heraus, ist doch ganz klar. In dem Namen Jesus, wenn ich das sage, geschieht es. Und da haben wir noch ein bisschen hin, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten an unserer Herzenshaltung. Aber darum predige ich das, weil wenn es nicht gepredigt wird, wird auch dieser Glaube oder dieser Hunger danach nicht entstehen können. Eine Predigt ist immer ein bisschen nicht Druck machen, sondern ein bisschen Ansporn geben. Noch mehr Ansporn geben, einen Glauben zu trainieren, aufzubauen, die Wahrheit zu erkennen, Gebetserhörungen zu bekommen, die Liebe Gottes zu erkennen und so weiter. Und so mehr wir diese Dinge erkennen, umso mehr wird auch unser Herz davon erfüllt, umso mehr wird auch der Glaube das ergreifen und dann werden auch immer mehr die Ergebnisse kommen. Jesus hat einmal seinen Jüngern Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll ihnen schaden, hat er gesagt. Also diese Vollmacht, diese Macht wird er uns übertragen, wenn wir in der Wahrheit gegründet sind, weil sonst würden wir Schiffbruch erleiden. Und er wird uns auch diese Macht übertragen. Schlangen und Skorpione kannst du hier auch als dämonische Mächte betiteln und praktisch gesagt über die ganze Kraft des Feindes. Und wenn wir diese Autorität haben und einsetzen, dann wird uns nichts schaden können, weil dann haben wir die Autorität, dann sind wir in der Chefposition, ja, dann sagen wir, ich Chef, du nix, Satan, und heb dich hinweg, Satan oder böser Geist, und er muss dir gehorchen, weil der Glaube an den Namen Jesus diese Autorität einfach freisetzt oder diese Kraft freisetzt, die diesen bösen Geist von dir oder von jemand anderem, mit dem du betest, einfach hinweg befördert. Also das Haupt, der Chef, Jesus, bevollmächtigt seinen Leib, die Gläubigen, diese Werke zu tun, die er getan hat, und die Werke Satans zu zerstören. Die gehören nämlich zerstört. Es gibt sehr viele Werke Satans. Ja, jede Krankheit, jede Not, jedes Leid, bis hin zu Kriegen und Hungersnöten und was weiß ich alles, was gibt, sind Werke Satans. Die Welt liegt dem Bösen, sagt uns die Schrift eindeutig. Und darum wartet die Schöpfung so sehnsüchtig auf dich und auf mich, dass wir offenbar werden als Söhne und Töchter Gottes, um eben die Welt frei zu machen, die Werke Satans zu zerstören, die Mächte der Finsternis in die Schranken zu weisen und hinauszuwerfen. Und es sagt Jesus im Sendungsbefehl, Markus 16, ab Vers 17, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ja? Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das sagt hier Jesus für die, die glauben. Ja, da werden Zeichen werden dir folgen oder begleiten. Es wird gesehen werden. Wenn dein Glaube anfängt, aktiv zu werden, dann wirst du diese Dinge tun. Und dann werden die Schwachen, die Kranken gesund, befinden sich wohl. Und wenn ein böser Geist ausgetrieben ist, wird sich Heilung einstellen. Und wenn du etwas isst oder trinkst oder irgendwo mit etwas Giftigem in Berührung kommst, dann wird es dir nicht schaden, weil der Geist Christi in dir die Oberhand hat und wird nicht zulassen, dass es dir schaden wird. Wenn du den Paulus nimmst, den da die Schlange gebissen hat, ihm ist nichts passiert. Ist ein Beispiel dahingehend. Dann sagt hier die Schrift weiter, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Also der Herr hat mitgewirkt. Da sehen wir wieder diese Zusammenarbeit. Die Jünger, die Apostel, die haben das Evangelium gepredigt. Sie haben für die Kranken gebetet, die Hände aufgelegt, Dämonen ausgetrieben. Und da heißt es hier, der Herr hat mitgewirkt. Der Herr hat die Kraft fließen lassen, dass der Dämon auch gehen musste, dass die Kranken gesund wurden. Und so sehen wir einfach dieses Zusammenarbeiten. Der Herr ist nicht einfach durch die Gegend geschwebt und hat da mal jemanden befreit und da mal jemanden befreit, sondern er ist mit den Jüngern, mit den Aposteln gegangen, und wo sie gepredigt haben und im Glauben gehandelt haben und seinen Namen benutzt haben, ist seine Kraft freigesetzt worden und hat sozusagen dem Evangelium den Beweis geliefert, dass es die Wahrheit ist. Also er hat mitgewirkt, die haben zusammengearbeitet. Das Haupt und der Leib haben zusammengearbeitet. Und das Haupt, der Jesus, ist der, dem der Vater alle Macht gegeben hat. Und darum können das Haupt und der Leib auch gut zusammenwirken. Jetzt habe ich dir zwei Beispiele aus der Apostelgeschichte. Das eine, wo ich schon angerissen habe mit dem Aeneas. Da heißt es Apostelgeschichte 9, 33, 34. Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Ja, Jesus Christus heilt dich. So einfach. 8 Jahre lag der schon, gelähmt. Hoffnungslos eigentlich. Und im selben Moment, er hat das im Glauben angenommen, was der Petrus sagte, Und er stand auf und machte sich mit Sicherheit dann selber dein Bett und ging nach Hause. Jesus Christus, die Kraft Jesu Christi, die wurde freigesetzt durch den Glauben und der Aeneas war einfach, er hat ein Wunder empfangen und war geheilt. Apostelgeschichte 5, 14 bis 16, da geht es auch noch um Petrus. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Das ist erst einmal ein Ding, oder? Wenn man sich das bildlich vorstellt. Der Petrus, der ging nur an den ganzen Kranken und Besessenen vorbei. Ja, der Schatten fällt da unten nicht weit, wenn die Sonne ziemlich weit oben steht. Also er ging sehr nahe an denen vorbei und es ging solche Kraft von Petrus aus, dass Dämonen ausfuhren und die Kranken geheilt wurden. Stell dir das einmal bildlich vor. Stell dir das auch mal so vor, dass das ist, wenn du an den Kranken vorbeigehst und sie werden geheilt oder plötzlich fängt einer zu schreien an, weil der Geist ausfährt oder zu zittern. Oder so. Haben wir schon alles gehabt. Ich habe da mit einem alten Freund gebetet. Ich habe geglaubt, jetzt bricht dann der Stuhl zusammen. So hat es dem geschmissen auf dem Stuhl. Ja, es ist machbar, es ist möglich. Oder eine Frau aus der Forchheimer Region, die damals bei uns war, auf unserem Sofa, wie die freigesetzt worden ist. Ja, da geht was. Ich habe auch schon gehört von Leuten, das habe ich jetzt nicht selber erlebt, die mussten sich erbrechen und dann waren sie frei von diesem bösen Geist, der sie gepiesackt hat. Ist alles möglich. Ja, bei den einen, die müssen husten, die anderen müssen gähnen, die anderen fangen an zu zittern, die anderen fangen an zu schreien. Bei manchen fängt der böse Geist plötzlich an, durch eine ganz andere Stimme aus ihnen zu sprechen. Aber die lassen wir nicht lang sprechen, die müssen gehorchen und müssen ausfahren, weil wir in dem Namen Jesus diese Vollmacht haben. Ja, es geht um die Bevollmächtigung. Die hat nicht jeder Mensch diese Bevollmächtigung. Ja, die religiösen Leute schon gar nicht. Da gibt es doch auch eine Begebenheit in der Apostelgeschichte, wo sie diese Beschwörer da auch einen Dämon austreiben wollten, im Namen von dem Jesus, dem Paulus predigt, und dann haben die Besessenen die Beschwörer da ja, nackt ausgezogen und geprügelt, glaube ich so ungefähr, dass sie fliehen mussten. Also, wenn diese Bevollmächtigung nicht da ist, dann wird es ein bisschen gefährlich, das ganze Spiel. Vor allem mit so mächtigen Geistern, die dann wirklich diese Leute in Besitz nehmen und übernatürliche Kräfte freisetzen. Also da muss man dann schon ein bisschen wissen, welche Vollmacht das man tatsächlich hat. Aber Jesus hat diese Vollmacht, er hat sie immer. Und diese Vollmacht ist auch in seinem Namen. Ja? Weil wenn der Name diese Menschen da nicht attackiert hätte, als diese Beschwörer da versuchten, den Dämon auszutreiben, dann hätte sich gar nichts getan. Aber die haben diesen Namen bewusst, obwohl sie nicht bevollmächtigt waren. Sie waren halt eigentlich keine wiedergeborenen Christen. Aber sie wollten halt auch diese Vollmacht ausnutzen und haben gesagt, ja, in dem Namen von dem Jesus, den der Paulus predigt. Und dann ging das einmal gründlich in die Hose. Darum müssen wir wissen, welche Vollmacht er uns gegeben hat. Noch ein Beispiel über Vollmacht, was Jesus auch getan hat. Matthäus 9, 6 und 8. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Also auch sein Bett nehmen, aufstehen. Jesus hat die Vollmacht, er hat die Vollmacht, ihm seine Sünden zu vergeben und hat die Vollmacht, auch ihn zu heilen. Und dann waren die Volksmengen, die das gesehen haben, erst einmal baff. Sie fürchteten sich, heißt es. Ja, sie waren schockiert, könnte man eigentlich sagen, dass Gott einen Menschen solche Vollmacht übertragen hat. das zu tun, ja, das ist Bevollmächtigung. Das müssen wir wissen, weil wir Christen sollen nämlich auch Bevollmächtigte sein. Vielleicht sehen wir es ja und wissen es oft bloß nicht oder nutzen wir es nicht aus. Der Name Jesus bevollmächtigt uns eben, die Werke zu tun, die er getan hat. Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, Gott hat ihn, Jesus, hoch erhoben. Und er hat ihm in seinem Namen diese Fülle, diese Autorität hineingelegt. Er hat ihm diesen höchsten Namen gegeben, den Namen Jesus, der über jeden anderen Namen ist. Egal, wer Person oder der Name einer Krankheit, der Name irgendeines Geistes, der Name Jesus ist oben drüber. Und zwar weit drüber, autoritätsmäßig gesehen. Der Name Jesus ist über jeden anderen Namen. Ja, egal, welchen Krebs das so irgendein Mensch hat oder welche Krankheit oder welches Problem, der Name Jesus ist über dem Namen dieser Krankheit. In diesem Namen Jesus muss sich jedes Knie beugen, sagt er hier klipp und klar. Und wer muss sich beugen? Die himmlischen Mächte, die irdischen Mächte und die unterirdischen Mächte. Ja, es gibt Mächte in der himmlischen Welt, es gibt Mächtige hier auf der irdischen Welt und auch in der unterirdischen Welt, in der Dämonenwelt, in der Hölle sozusagen. Alles muss die Knie beugen in diesem Namen. Ob sie wollen oder nicht. Wenn sie auch versuchen würden, zu widerstreben, diesem Namen zu widerstehen, sie dürfen es nicht, sie können es nicht, weil der Name Jesus oben drüber ist. Und er sagt hier weiter, dass jede Zunge bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr ist, über alle Dinge. Ja, egal wer es ist, auch die himmlischen, irdischen und unterirdischen, alle müssen früher oder später mit ihrer Zunge bekennen, mit ihrem Mund aussprechen, Jesus Christus ist der Herr. Und zur Ehre des Gottes, unseres Vaters, geschieht es. Weil der Vater hat diesen Jesus über alles gesetzt. Den allerhöchsten Namen hat er ihm gegeben. Da gibt es keinen höheren. Und alles muss sich diesem Namen beugen und gehorchen. Und wir wurden auf diesen Namen getauft, oder? Erinnere dich an deine Taufe. Du wurdest auf diesen Namen wurdest du getauft. Und es gibt dir das legale Recht, diesen Namen auch zu benutzen. Im Gebet, ja, wenn wir bitten, den Vater in Jesu Namen, oder wenn wir Jesus in seinem Namen bitten, oder auch, wenn wir in seinem Namen irgendwelchen Mächten und Gewalten und irgendwelchen Dingen oder Krankheiten Befehle erteilen, dann dürfen wir diesen Namen benutzen. Der Name, in dem alle Autorität ist. Ja, denk drüber nach, bearbeite das in deinem Herzen, dass diese Wahrheit sich verankert, dass dein Glaube sich da emporschraubt und stabil wird, dass es auch dann in deinem Gebet und in deinem geistlichen Wirken auch so funktioniert. Schnell einmal probieren, funktioniert nicht. Und das erzeugt dann eigentlich mehr oder weniger Unglauben oder Frust. Also erst Glauben aufbauen und dann einsetzen. Aber nicht warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Oh, ist mein Glaube immer noch nicht so weit. Dann auch mal zwischendurch im kleineren Stil praktisch werden und zu sehen, dass im kleineren Stil das schon funktioniert, weil dann kann auch das im größeren funktionieren. Wir müssen wissen, dass der Name Jesus gleichbedeutend ist der Person Jesus. Das sind wir in unserem westlichen Sprachgebrauch oder in unserer Zeit nicht mehr so gewohnt. Das ist nicht mehr so geläufig. Ein Name ist halt bei uns eigentlich nur damit man weiß, wer der ist. Aber zur damaligen Zeit war das eigentlich anders. Da war der Name gleichbedeutend der Person. Ja, wenn du heißt dann im Namen des Königs oder des Cäsars da im römischen Reich, dann bedeutet das genauso viel, als ob der König selber hier steht und das sagt. Bloß weil es in seinem Namen verkündet wurde. Und so müssen wir das sehen. Wenn wir den Namen Jesus benutzen, ist das genauso viel, als wie wenn Jesus selber dastehen würde und er selber das sagt, was du in seinem Namen sagst. Und die damals mussten sich nach dem richten, was im Namen dieses Königs oder des Cäsars gesprochen wurde. Der König war das Gesetz an sich. Wenn der gesagt hat, so und so, dann ist auch so und so gewesen. Da gab es nicht eine Diskussionsrunde wie heute in der Politik, ob jetzt der das richtig gesagt hat oder nicht, oder ob der recht hat oder nicht. Die Autorität war beim König, der hat den Thron gehabt. Und wenn der gesagt hat, so und so, dann war das so. Und genauso ist es mit unserem Jesus und seinem Namen. Da wird dann nicht lang hin und her diskutiert. Aber wenn der Feind herauskriegt, wenn der Teufel herauskriegt, dass du da diskutieren willst über das, ob das so ist oder nicht, dann spielt er Katz und Maus mit dir. Also da werden auch nicht lang mit irgendwelchen dämonischen Mächten diskutiert, sondern sie werden ausgetrieben und basta. Weil im Namen Jesus die Autorität ist. Also setz deinen Glauben an diesen Namen ein und die Kraft, die im Namen ist, in der Person Jesus ist, wird in deinem Leben, in deiner Sache wirksam. Es ist mir gestern ein Buchtitel eingefallen vom Joseph Prince, der heißt Zur Herrschaft bestimmt. Ja, ich habe das auch schon länger nicht mehr gelesen, aber der Titel, der ist ja schon einmal sehr aussagekräftig. Der Herr hat uns zur Herrschaft bestimmt, mit ihm zusammen. Wir sollen herrschen in unserem Leben, wir sollen herrschen auf dieser Erde. Ja, wir sollen nicht beherrscht werden von teuflischen Mächten und von schlechten Umständen und von menschlichen Herrschaften, sondern wir sollen Herrschaft ausüben in seinem Namen. Dazu sind wir bestimmt. Denk drüber nach. Aber zum Schluss noch, es kommt noch besser. Die Zukunft für uns ist noch besser. Da heißt es nämlich in der Apostelgeschichte, dass Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem der Herr Jesus die Erde richten, oder richten kann auch oft regieren bedeuten, richten oder regieren wird in Gerechtigkeit. Das heißt, unter seiner Herrschaft wird es keine Bosheit und keine Sünde mehr geben. Jesus wird uneingeschränkt regieren. Ich kann diese Schriftstelle jetzt mal noch vorlesen. Apostelgeschichte 17, 30 und 31. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also der Herr Gott selbst hat einen Tag festgesetzt, an dem er diese Erde, ja, damals heißt es noch Erdkreis geschrieben worden, weil sie meinten ja noch, dass die Erde eine Scheibe ist. Gibt es ja heute immer noch Leute, die das behaupten. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall hat der Herr einen Tag festgesetzt, und Tag kann auch eine Zeitspanne bedeuten, wo er die Erde richten, zurecht richten und regieren wird. Und zwar in Gerechtigkeit. Ja, nicht in Ungerechtigkeit, wie es jetzt ist, sondern die Erde wird regiert in Gerechtigkeit, und zwar durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, schreibt hier die Apostelgeschichte. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also hier sehen wir, dieser Mann, der hier gemeint ist, ist der, der aus den Toten auferweckt worden ist. Es ist unser Herr, unser Boss, Jesus Christus. Jesus wird die Erde richten und regieren in Gerechtigkeit. Das ist das, was auf uns zukommt. Und das ist eine gute Sache. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. Das ist, ja, zum Schluss jetzt einfach gesagt, wenn wir das jetzt mit dem ersten Vers wieder zusammenfügen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, dann haben wir jetzt eine schöne Runde gemacht, oder? Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde, und Jesus wird auch die Erde regieren, richten in Gerechtigkeit, sodass alles wieder in vollkommener Ordnung und Harmonie abgeht. Also vergiss es nicht, wenn du betest, Jesus hat alle Macht und Autorität. Wenn du ihn bittest in seinem Namen, oder wenn du den Vater bittest in seinem Namen, oder wenn du in seinem Namen Befehle aussprichst, was geschehen soll, dann ist seine volle Macht und Autorität da dahinter. Jetzt wollen wir diesen Jesus auch preisen.